Dies ist ein wunderbares Lied. Mein König wird bald wiederkehren. Wir sollen es mit unserem ganzen Herzen singen. Oft genießen wir die Lieder nur ihrer Melodie nach, aber wir müssen alle uns üben, den Inhalt zu berühren und vor allen Dingen den Herrn darin zu berühren. Wir singen es nicht uns selber vor, sondern wie ein neues Lied sollen wir es für den Herrn singen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Kennt ihr das? Oh, ich kenne diesen Lied. Oh, singt ein neues Lied unserem Herrn. Das ist ein altes Lied. Aber wenn dieses Lied alt für euch wird, dann werde ich mir Sorgen machen um euch. Werde ich mir sehr große Sorgen machen. Dieser Song muss frisch und lebendig sein und unser wahres Verlangen. Wenn wir singen, es gibt keine andere Freude auf Erden, die noch mein Herz erfüllt, ist das nicht wunderbar? Was für eine andere Freude hast du denn hier, Stefan? Sarah. Wirklich keine? Ja, das ist wunderbar. Großartig. Es sollte nicht nur ein Lied für uns sein, sondern ein wahres Verlangen. Darum sollen wir es ganz von Herzen singen und von unserem Inneren sein. Dann wird dieses Lied letzten Endes ein Teil unseres Herzens. Warum suchen wir unsere Lieder aus? Nicht nur, weil es unsere Lieblingslieder sind, sondern weil es seine Lieblingslieder sind. In der Vergangenheit, in den letzten 40, 50 Jahren, hat jeder sein Lieblingslied ausgesucht. Zuerst Lieblingsmelodie, dann Lieblingsinhalt. Und wer genießt es? Natürlich, ihr genießt es, weil es eure Lieblingslieder sind. Aber es ist eine wunderbare Sache, dass wir den Herrn berühren können. Und ich hoffe, dass er von unserem Herzen berührt ist. Ansonsten singen wir nur und singen und singen und singen und singen und singen 12 Lieder und am Ende ist unsere Stimme schwach. Danach haben wir alle kratzigen Hals. Mein König wird bald wiederkehren. Dieses Lied ist sehr aktuell heute. Wir sollten dieses Lied sehr anders singen als zuvor. Selbst als zuvor, vor der Konferenz, weil der Herr bald wiederkommt. Es ist sehr möglich, dass ihr und ich es erfahren werden. Entweder wir gehen durch Gottes Zorn durch oder wir werden entrückt und dürfen mit ihm auf dem himmlischen Berg Zion stehen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir heute haben. Wir haben die Möglichkeit, den Tod nicht zu schmecken. Ich erinnere mich oft, wie der Herr gesagt hat, Matthäus 16, es sind einige unter euch, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen kommen werden in seinem herrlichen Reich. Natürlich, in Kapitel 17 haben sie es gesehen, das Reich haben sie gesehen.
Sie haben es gesehen und sind gestorben.
Aber hinter diesem Wort ist etwas versteckt. Es ist ein Hinweis, eine Prophezeiung bezüglich heute, dass heute die Möglichkeit ist, dass wir den Tod nicht schmecken werden, wenn wir den Herrn kommen sehen in der Herrlichkeit seines Reiches. Habt ihr diesen Glauben? Wollt ihr den Tod schmecken? Lobt Gott. Wir haben diese Möglichkeit. In was für einer wunderbaren Zeit, was für ein Vorrecht leben wir, am Ende dieses Zeitalters zu leben. Selbst als ich viel jünger war, jetzt bin ich 75, habe ich früher immer dem Herrn gesagt, Herr, ich hoffe, dass ich zu meiner Zeit deine Wiederkunft sehen darf und nicht den Tod schmecken werde. Und lobt den Herrn, es gibt diese Möglichkeit. Nach der Gemeinschaft gestern Abend denke ich, oh, wow, das ist hochwahrscheinlich. Lobt den Herrn für John. John, ja. Er versucht es so stark, uns zu überzeugen. Und ich hoffe, dass wir alle überzeugt sind jetzt. Es ist wichtig.
Notwendig.
So, wir können nicht ganz sicher sein, wenn es nicht jetzt passiert. Aber der Herr gibt uns einen Vorgeschmack und eine Warnung. Und wir müssen sagen, es ist eine Möglichkeit, eine Wahrscheinlichkeit, weil wir in einer sehr besonderen Zeit leben. Die letzten Erfüllungen, die Erfüllung der letzten Prophetien zu sehen. Jetzt ist Jerusalem sogar nicht nur unter der Kontrolle von Israel, sondern es ist die ewige Hauptstadt Israels geworden. Und niemand kann das rückgängig machen. Niemand kann es rückgängig machen. Das ist sehr wunderbar. Und der Herr hat jemanden erweckt, der die Courage hat, das zu tun. Sehr wunderbar. Wisst ihr, das zu tun, das auszurufen, ist eine Herausforderung an die ganze Welt. Und ohne das zu machen, ist es sehr schwierig, irgendeine Prophezeiung zu erfüllen von Jerusalem, zum Beispiel ein Laststein zu werden für alle Nationen, dass alle sich um Jerusalem versammelt werden, alle Nationen. Und der Herr wird die Armeen der Nationen zerstören. Alles ist daher für die Erfüllung von Gottes Plan und seinem Wort passiert. Ihr müsst dieses tiefe Bewusstsein haben. Und natürlich ist der nächste Schritt dieser Bund. Und zwar die Erfüllung von Daniel Kapitel 9, Vers 27. Und er wird einen Bund schließen mit Macht. Ja, dieser Er ist nicht irgendeiner. Er ist in einer Weise verbunden mit dem Fürsten in Vers 26, aber er ist doch nicht dieser Fürst. Es gibt hier einen Fürsten in Vers 26 gibt es hier einen Fürsten. Entschuldigung, ich bin um 4.30 Uhr aufgewacht. Und hatte Gemeinschaft mit jemand auf der anderen Seite der Erde. Und dann bin ich wieder schlafen gegangen, kurz nach 6, und bin wieder um 7:30 aufgestanden. So, vergib mir bitte, wenn ich schlafwandelnd rede, im Schlaf rede. Ist ja manche reden im Schlaf. Das mache ich heute Morgen. Ich rede im Schlaf. Schlafende Gemeinschaft. Es gibt hier den Fürsten. In Vers 26, dieser bezieht sich auf Titus. In Vers 26, er bezieht sich auf den Titus. Ja, ich bin froh, dass ihr mich versteht. Und dann gibt es hier noch einen weiteren, er. Er hat aber nicht erwähnt, wer das ist. Und das hat sehr viele Menschen verwirrt. Und sie denken, dass dieser er der gleiche ist wie der Fürst in Vers 26. Nein, dieser er ist eine andere Person. Er wird einen Bund stark machen mit vielen für eine Woche. Das sind 7 Jahre. Dieser er ist eine andere Person und hoffentlich ist es der, den wir auch kennen. Hoffentlich. Wir sehen ihn. Wir sehen ihn noch verschwommen, ja, noch nicht so ganz klar. Diese Person, der diesen Bund machen wird. Und in der Mitte der Woche wird er, und das ist wieder ein anderer er, das ist nicht der erste er, das ist der zweite er, sondern von wie vielen Leuten reden wir hier? Von 3. Wow. Lobt den Herrn. Lobt den Herrn, das ist ein Geheimnis. Vers 26, das ist der Fürst Titus. Vers 27, der erste er ist der eine, der den Friedensbund, den Bund machen wird. Für 7 Jahre. Für eine Woche. Und in Mitte der Woche wird er den Bund brechen. Dieser er ist wieder eine andere Person. So, ich würde sagen, der erste er, das ist auf jeden Fall Titus, ja. Titus, der Fürst. Der zweite er ist der 7. König aus dem auf Offenbarung 17. Und der dritte er ist der 8. König aus Offenbarung 17. Das ist alles, was wir dazu sagen können. Ihr müsst einfach nur Amen sagen. Das ist wirklich ein groß, sehr erstaunliches Geheimnis. Das ist wirklich ein Geheimnis. Wir müssen uns dessen alle bewusst sein, weil die Zeit jetzt gekommen ist. Wir sollten das im Bewusstsein haben und es wissen. Möge der Herr uns Weisheit geben, himmlische Weisheit. Und dennoch sollten wir nie abschließend sagen, wer es ist. Konkret. Na, wir sollten diese Unterschiede in Daniel 9 wissen. Lass uns diese Konferenz jetzt schnell zusammenfassen, weil der Herr kommt. Wie unser Bruder mitgeteilt hat, dass das Buch Jesaja, es ist wie eine kleine Bibel. Das bedeutet, sie enthält das ganze Bild. In einer kleinen, im Kleinformat, weil du siehst den gefallenen Zustand von Gottes Volk und wie Gott richten wird. Denk nicht, oh, ich nehme einfach nur das Blut. Das Blut ist mit Sicherheit sehr wichtig, ohne Zweifel. Und wir schätzen das kostbare Blut von Christus. Aber es gibt ein weiteres Wort, das sagt, wir müssen Buße tun. Wenn ich einfach nur sage, lob den Herrn, danke für dein Vergeben, aber ich tue nicht Buße. Es gibt keine Veränderung. Und wir nehmen das Blut des Herrn in einer sehr oberflächlichen Art und Weise. Wir reden es fast als was sehr Gewöhnliches. Hebräer 1 sagt, schaut auf das Blut des Herrn nicht als etwas, auf etwas Gewöhnliches. Es ist nichts Gewöhnliches. Der Herr hat so einen großen Preis bezahlt. Nicht nur, dass du sagst, lob den Herrn, danke für dein kostbares Blut und du gehst weg und du tust es wieder. Nein. Wir unterschätzen und verstehen nicht die Kostbarkeit dieses Blutes. Es ist heilig. Es ist etwas, das du nicht einfach nur so nehmen könntest wie ein Stück Seife. Und dann, deine Hände sind schmutzig, gehst du schnell, wäschst sie und fertig. Und du läufst wieder weg. Nein, nein, nein. Es ist für dich, dass du das kostbare Blut des Lammes nimmst, um die Gemeinschaft mit Gott wieder herzustellen, dass du ins Allerheiligste gehen kannst. Ansonsten wird Gott dich gar nicht sehen. Wir treten in das Allerheiligste ein durch das kostbare Blut des Lammes. Und ihr müsst die sein, die im Licht wandeln, wie 1. Johannes 1, Vers 7 sagt, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, was passiert dann? Dann haben wir Gemeinschaft mit dem Vater und ihr kennt es doch. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ihr müsst dieses ganze Ding als ein zusammenhängendes Paket nehmen. Wir wandeln im Licht, weil Gott im Licht ist. Er ist der heilige Gott, er ist gerecht, er ist herrlich. Wenn wir im Licht wandeln und er alles sieht, und du siehst auch alles, was du sehen kannst, und dann haben wir Gemeinschaft. Im Licht zu wandeln ist sehr wichtig für die Gemeinschaft mit dem Vater. Und wenn das die Situation ist, wird das Blut Christi, seines Sohnes, uns von aller Sünde reinigen. Ich kann nicht in Finsternis wandeln und dann sagen, oh, Entschuldigung, Vater, Entschuldigung, ich nehme das kostbare Blut und gehe weiter in der Finsternis. Wandel weiter in der Finsternis. Dann hast du keine Gemeinschaft mit dem Vater. Das Ziel von Johannes ist es, uns in die Gemeinschaft des Vaters und mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, zu bringen. Er möchte uns in diese Gemeinschaft hineinbringen. Und in dieser Gemeinschaft zu sein, müsst ihr die erste Botschaft hören, Gott ist Liebe. Ist sie das? Nein, was ist die erste Botschaft? Gott ist Licht. Und in ihm ist gar keine Finsternis. Wenn ihr mit Gott Gemeinschaft, der Licht ist, haben wollt, was wollt ihr dann machen? In Finsternis wandeln. Was sollen wir machen? Auch im Licht wandeln. Das heißt nicht, dass du perfekt bist. Aber ein unvollkommener Mensch, so wie ich, der sogar noch in Finsternis wandelt, dann werde ich nicht erkennen, dass ich nicht perfekt bin. Wenn ich in Finsternis bin, dann denke ich, ich bin ja ganz okay. Aber wenn du im Licht bist, was passiert dann? Du wirst feststellen, du bist nicht in Ordnung. Und es ist sehr wichtig, das bedeutet es, im Licht zu wandeln. Wenn du siehst, ich bin nicht in Ordnung, aber lob den Herrn, durch das Licht können wir Gemeinschaft haben, weil das Blut Jesu, seines Sohnes, euch reinigen wird. Aber wenn du sagst, ich habe keine Sünde, dann ist die Wahrheit nicht in dir und du lügst. Dann gibt es keine Gemeinschaft und du bist in Finsternis. Und dann musst du bekennen, anstelle von etwas zu verstecken. Oft bekennen wir nicht, wir sagen nur Entschuldigung, aber etwas zu bekennen bedeutet, es kommt von deinem innersten Sein, du siehst, hier ist etwas nicht recht, du bekennst es. Du versteckst es nicht. Du möchtest geheilt werden und du bekennst es. Wir müssen das alle machen. Wenn du dem Richter etwas bekennst, dann wird der Richter dir sagen, der Herr wird dir sagen, sündige von jetzt an nicht mehr. Nicht einfach nur sagen, okay, wir vergessen es und lassen es laufen. Ja, der Herr wird dir sagen, sündige von jetzt an nicht mehr. Hast du das schon mal gehört oder hast du es nur einmal gelesen? Das steht irgendwo da. Sündige von jetzt an nicht mehr. Das bedeutet, es gibt hier eine Veränderung. Du musst lernen, es zu behandeln. Besonders, da wir den Tag herannahen sehen. Ansonsten wirst du dich nicht verändern. Ansonsten gibt es Gericht. In Kapitel 1 vom 1. Johannes. Warum hat Johannes das gesagt? Was hat er in Kapitel 1 geschrieben? Die Antwort ist in Kapitel 2, Vers 1. Kapitel 2, Vers 1 sagt, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Oh, das schreibe ich euch. Was hat er geschrieben? Was hat er in Kapitel 1 geschrieben? Dass ihr nicht sündigt. Er hat nicht gesagt so, dass wenn ihr weiter sündigt, das schreibe ich euch, weil ich weiß, ihr werdet natürlich weiter sündigen. Darum will ich einfach wissen, ihr sollt einfach wissen, was ihr macht, wenn ihr weiter sündigt. Nein, diese Dinge schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Sehr oft haben wir gar kein Empfinden mehr für unsere Sünde, dass sie so schlecht ist, weil wir so viel sündigen. Es ist so ein Teil von unserem Leben geworden. Und dann denke ich, okay, ich sündige wieder. Ich denke, so bin ich halt. Wir denken nicht, dass Sünde furchtbar ist. Und was hat Hebräer gesagt? Ihr habt nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Hasst ihr wirklich die Sünde? Was ist das für eine Antwort? Ja und nein. Nein. Ja, musst du sagen. Wenn du sagst, nicht genug, was, ich weiß da nicht, wie viel ist denn nicht genug? Sag ja oder nein. Nein, sag ja. Das sollte die normale Situation als ein Christ sein. Du sollst dem Herrn sagen, Herr, ich hasse das, rette mich von dieser furchtbaren Sünde. Ansonsten wirst du dich nicht verändern. Die Kinder, die Kinder wissen gar nicht, dass hier ihren Zornausbruch nicht schlimm ist. Sie denken sogar, es ist ihr Recht und sie kommen durch damit. Darum machen sie es wieder. Ich rede nicht über dich, ich rede über mich, als ich ein Junge war. Emmanuel. Wie du. Ist das die Art und Weise, wie wir mit der Sünde umgehen? Wissen wir nicht, wie hassenswert Sünde ist vor diesem heiligen Gott? Unser Gott ist heilig. Aber heute, wir haben ja drüber gesprochen, alles ist umgedreht. Sünde ist in Ordnung. Und wenn du in Ordnung bist, dann bist du. Wenn du in Ordnung bist, dann bist du nicht modern und intolerant, weil du die Sünde nicht tolerierst. Dann bist du intolerant, obwohl du normal bist. Und alles ist verkehrt, verkehrte Welt. In solch einem Zeitalter leben wir, aber hier in Zion muss alles, die rechte Seite muss oben sein. Alles muss in der richtigen Ordnung stehen. Denkt nicht, es gibt kein Gericht. Wenn wir es ablehnen, verändert zu werden und uns zu wenden, wenn wir ablehnen, Buße zu tun, dann kommt Gericht. Lasst uns zu Jesaja Kapitel 4 kommen. Jesaja 4, ja? Der Herr wird Zion wiederherstellen, definitiv. Er wird Zion nicht aufgeben, er wird es wiederherstellen, er wird es erretten. Wie? Durch Gnade, durch Vergebung und Barmherzigkeit. Ja, Mercy sitzt da. Ich würde gerne mal einen Bruder sehen, der Gericht heißt. Nicht Barmherzigkeit. Ich habe selten einen getroffen, der Gericht heißt. Ein Bruder. Kapitel 4, Vers 3 und 4. Und es wird geschehen, jeder übrig gebliebene in Zion und jeder übrig gelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden. Wird heilig genannt werden. Denkst du, in einem Nu wirst du heilig? Wirst du im Nu heilig über Nacht? Über Nacht, wenn der Herr zurückkommt, kommt zurück und du, oh, jetzt bin ich endlich heilig. Du kannst nicht heilig über Nacht werden. Das ist niemals unmöglich. Das ist keine Magie hier. Hier gibt es in dieser Sache keine Wunder. Nein. Jeder, der übrig geblieben ist in Zion und jeder übrig gelassene in Jerusalem, das ist ein Überrest, wird heilig genannt werden. Das ist ein erstaunliches, beeindruckendes Wort. Oft sind wir nicht achtsam und wir sind nicht so genau, wenn wir die Bibel lesen und unsere Augen betrügen uns. Unsere Augen haben uns betrogen. Und jeder, der zum Leben eingeschrieben ist, zum Leben, nicht den Toten, nicht unter den Toten, heilig und lebendig und in Zion, in Jerusalem. Du musst in Zion, in Jerusalem sein, du musst heilig sein und du musst lebendig sein. Wow. Nicht schlecht. Wollt ihr immer noch in Zion sein? Amen. Ja, wenn der Herr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen hat. Schmutz. So, wenn wir über Sünde sprechen, dann denken wir nicht, Sünde ist so schmutzig. Schmutz. Wollt ihr schmutzig sein? Den Schmutz der Töchter Jerusalems abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus seiner Mitte hinweggetan hat. Wie viele Menschen wurden umgebracht worden?
Hast du umgebracht?
Hast du umgebracht?
Ich habe keinen.
Ich habe noch niemanden umgebracht.
Wie wird der Herr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalem aus seiner Mitte hinweggetan? Durch den Geist des Gerichts und den Geist der Vertilgung. Gericht und Feuer. Das ist ein Verbrennen. Nicht durch das kostbare Blut des Lammes. Heute, wenn du es nicht ernst nimmst und nicht mit der richtigen Einstellung machst und der richtigen Haltung, dann muss der Herr auch zusätzlich Gericht und Vertilgung benutzen. Das ist, was hier in Jesaja steht. Sag nicht einfach, oh, das traf auf sie zu im Alten Testament. Manche Leute sagen, ach, das gilt nicht für uns. Für uns ist es kostbare Blut. Für sie ist es der Geist des Gerichtes. Aber ich werde nicht mit dir streiten. Du wirst es früher oder später rausfinden. Wir brauchen nicht drüber streiten. Als ich jünger war, habe ich gern gestritten. Heute mag ich nicht mehr streiten. Als ich so alt wie er war, habe ich gern gestritten. Nein, ich habe recht. Das ist falsch. Ich habe gestritten. Ich war so wie du. Aber jetzt streite ich nicht. Wenn du es nicht glauben willst, das ist okay. Gott wird nicht mit uns streiten. Lob den Herrn. Möge der Herr uns helfen, dass wir sehen, die Dinge zu richten, ins Rechte zu gerade zu rücken. Und Johannes hat weiter gesagt, und wenn jemand sündigt, wir sind jetzt noch nicht vollendet. Denk dran, wir haben diesen Halbbruder, der uns plagt und immer wieder gegen den Geist kämpft und versucht, zu streiten. Und dann hast du noch deinen Zwillingsbruder. Und dann hast du noch deinen Onkel und deinen Cousin. Oh, Herr Jesus. Das ist so furchtbar. Wir haben viele furchtbare Verwandte. Ganz furchtbar. Ja, aber wenn jemand sündigt, haben wir Jesus Christus, den Gerechten, der unser Fürsprecher ist vor dem Vater, unser großer Hohepriester, der spricht für uns. Warum brauchst du einen Fürsprecher? Weil du was falsch gemacht hast und musst vor dem Richterstuhl stehen. Und du brauchst jemanden, der für dich spricht. Jemand, der nicht krumm ist. Versuche nicht, den ungerechtesten Rechtsanwalt vor dem Richter zu präsentieren. Das wird nicht funktionieren. Aber du hast Jesus Christus, den Gerechten, der für unsere Sünden Sühnung eingestanden ist. Falls wir einen Fehler machen und wir sündigen, nicht weil wir gerne sündigen, wir haben so einen wunderbaren Christus, der für uns spricht. Gott hat alles für uns vorbereitet. Und sage nicht, er hat alles vorbereitet, damit ich jetzt freizügig sündigen kann. Wenn du diese Idee in deinem Kopf hast, dann sagt der Herr, ich habe eine andere Lösung für dich. Den Geist des Gerichts und der Vertilgung. Das ist die andere Option. Welche Option magst du lieber? Die erste ist besser. Gut. Wunderbar. Ich denke, wir alle ziehen das die erste Lösung vor. Weil jetzt ist die Zeit, wo der Herr kommt. Da müssen wir spezifischer sein. Weil das Blut von Jesus Christus ist sehr heilig. Es wird ins Heiligste, ins Allerheiligste gebracht und gesprengt auf den Vorhang. Möge der Herr Gnade mit uns haben. Lass uns das Bewusstsein haben. Jedes Mal, wenn du ins Allerheiligste gehst, musst du dieses kostbare Blut schätzen. Und nicht nur das kostbare Blut. Und du musst auch dein Herz besprengt haben. Von einem schlechten Gewissen. Viele Leute zitieren nur Vers 19. Ich nehme das Blut und gehe schnell ins Allerheiligste. Gehst du ganz schnell rein? Du wirst in den Tod hineingehen, den geistlichen Tod, weil Gott heilig ist. Und wenn wir das nicht sehen, das Wort Heiligkeit, also sogar ich habe nicht das volle Bewusstsein, was heilig sein ist. Heiligkeit. Und nicht nur, dass wir unser Herz besprengt haben vom bösen Gewissen und unseren Leib gewaschen mit reinem Wasser. So kommst du hinein. Keiner redet darüber. Kannst du dich an den Tempel Ezekiels erinnern?
Die Tore.
Die Tore mit den Wächtern. Das ist siebenmal schlimmer als der Flughafen. Zwei Röntgengeräte und dann das nächste und das nächste. Wir sehen das nicht. Darum hassen manche diese Tempel von Ezekiel. Oh, ja, es hilft uns nicht, aber es hilft mir. Wenn es dir nicht hilft, dann ist es eine Sache. Aber wenn die Zeit kommt, dann wirst du feststellen, dass du nicht hineingehen kannst. Das zeigt, wie heilig unser Gott ist. Wenn du dieses Bild nicht siehst, dann wirst du die Errettung nicht schätzen. Darum müssen wir zum Äußersten errettet werden. Heute, die Sicherheit am Flughafen ist nicht so sicher, die Security. Aber im Tempel von Ezekiel ist es nicht so, da gibt es keine Lücken. Oh Herr, heilig, dieser Weg, der heilige Weg, das wir in dem Lied haben. Der Weg, um nach Zion zu kommen, muss auf diesem heiligen Weg sein. Wie lang ist dieser heilige Weg? Was heißt es für dich, auf dem heiligen Weg zu gehen? Das heißt, du fängst an und bist nicht so heilig, aber lob den Herrn, du gehst auf ihm. Je mehr du auf ihm gehst, desto heiliger solltest du werden. Aber unglücklicherweise, sind viele Christen in ihrem Christenleben, je mehr sie laufen, so weiter, unheiliger werden sie. Offensichtlich laufen sie nicht auf dem Weg, heiligen Weg. Sie laufen den Wettlauf der Befleckung. Ist noch mehr Befleckung. Je mehr du läufst, je mehr Befleckung ist auf dir. Und am Ende, wenn du ankommst, bist du am unheiligsten. Und dann gehst du in das Unheiligste, ja, Allerunheiligste. Und du bist, ja, so unsauber. Du bist auf dem falschen Weg. Ja, geh nicht im Weg des Wissens. Das ist nicht der Weg des Predigens. Ja, haben wir nicht gepredigt? Haben wir nicht so viele gute Sachen gemacht, gute Werke getan und Dämonen ausgetrieben? Und der Herr sagt, ihr seid ohne Gesetz, ihr seid unsauber, unrein. Dieser heilige Weg sollte meinen, je mehr wir auf ihm gehen, desto heiliger werden. Es ist nicht möglich, dass du auf dem heiligen Weg wandelst und nicht heiliger wirst. Denn wenn du unrein bist, wird auf diesem heiligen Weg gehen. Denkst du, Gott macht einen Witz? Oh, er ist so intolerant. Ja, das ist die Sprache der Liberalen. Du bist intolerant, du bist rassistisch. Wir sind nicht rassistisch, sondern gerecht. Weil sie zu einer unreinen Rasse gehören. Wir gehören zu einer heiligen Nation. Wir sind eine abgesonderte Nation. Oh, du bist rassistisch. Ich bin nicht rassistisch, aber ich gehöre zur heiligen Rasse, zur heiligen Nation. Das ist einfach, was ich bin. Ihr seid eine heilige Nation, ein heiliges Volk. Ein kostbarer Schatz, sein Eigentum. Aber wir sind nicht rassistisch. Aber wir sind eine besondere Generation, eine auserwählte Nation. bist du,
hast du Angst,
das zu sagen? Eine spezielle Generation, eine besondere Generation. Ich hoffe, der Herr gibt uns Weisheit, damit wir die richtige Antwort den richtigen Leuten geben können, zur richtigen Zeit. Nein, ich bin nicht rassistisch. Aber ich bin ein himmlischer Staatsbürger. Was kann ich tun? Du willst dort sein? Das kannst du gerne dir auswählen. Ja? Aber klage mich nicht an, ich möchte eins mit Gott sein. Ich möchte heilig sein. Du willst unheilig sein? Es ist deine Wahl. Du hast die Freiheit. Aber gib mir die Freiheit.
So, praise the Lord.
Lob den Herrn.
Zion, must be
Zion muss heilig sein.
Ich
kümmere mich nicht darum, ob du Zion definieren kannst. Aber wo? Was mir wichtig ist, ob ich hineingehe oder ob ich draußen bin. Wenn ich drin bin, dann musst du auf diesem heiligen Weg wandeln. Und du musst nicht sehr klug sein, auf dem heiligen Weg zu wandeln. Wenn du ein Lehrer bist, dann musst du sehr klug sein. Wenn du viel Wissen haben willst und ein Theologe sein willst und ein berühmter Prediger, was immer du sein willst, dann musst du sehr klug sein. Aber wenn du auf dem heiligen Weg wandeln willst, da ist nicht die Anforderung, dass du klug bist. Da musst du heilig sein. Und jeder kann heilig sein. Aber klug. Da bin ich bin zu dumm dafür. Aber um heilig zu sein, musst du nicht klug sein. Lob den Herrn. Sogar ein
Tor,
ein Tor wird nicht in die Irre gehen. Bist du so klug? Ich bin nicht so klug.
Halleluja.
Halleluja. Wer ist klug hier? Viele Kluge mögen nicht gerne auf diesem Weg gehen. Aber ich bin lieber ein Tor und laufe auf diesem Weg, als ein Kluger, der nicht auf dem heiligen Weg wandelt, der nicht auf dem Weg des Königs läuft, sondern auf dem Weg des Teufels. Ja, dem Weg zur Hölle. Das ist nicht ein hoher Weg, sondern ein niedriger Weg in die Hölle. Das ist wahr. Das ist, was Jesaja hier sagt. Und erinnere ich dran, am Anfang haben wir darüber geredet, dass wir einen wunderbaren Arzt haben. Jahwe Rafika. Aber lass ich mich dir sagen, dass der beste Arzt kann dich nicht heilen, wenn du es nicht willst. Wenn du darauf bestehst, dass du gesund bist. Einmal habe ich das erfahren. Ich hatte eine starke Allergie. Ich war bei einem komischen Doktor. Also war ein Doktor. Und er hatte mich angeschaut und hat gesagt, ach, das ist einfach ein Ekzem. Ich hatte noch nie ein Ekzem.
Und das
kam über Nacht. Bist du der Doktor oder ich der Doktor? Ich saß da und der Doktor Und er hat mich angeguckt. Ist einfach ein Extrem. Ich habe so viel gelitten und er hat gesagt, ach, es ist ein Extrem. Kann das wirklich ein Extrem sein? Das ist noch nie passiert. Und kam ganz plötzlich. Und er war so ärgerlich mit mir. Bist du der Doktor oder bin ich der Doktor? Und ich sagte, oh, du bist der Doktor. Tschüss. Und ich bin einfach weggegangen. Ich war, hatte Furcht vor so einem Doktor. Ich glaube nicht an so einen Doktor. Und ich habe mir einen anderen Doktor gesucht. Ich habe den anderen Arzt gesagt. Und er hat einfach nur seinen Kopf geschüttelt. Ich bin froh, dass unser himmlischer, richtiger Doktor, der ist ein wirklicher Arzt. Wenn ich ihm sage, ach, ich bin in Ordnung, ich muss nicht zu dir kommen. Ach, ich bin nicht in Ordnung. Und wie viel hat der Herr mit ihnen gehandelt und sie gefragt? Ich bin der Heilige von Israel. Ich bin der Herr der Herrscher. Ich bin dein Gott. Ich bin der einzige Gott. Ich bin der wahre Gott. Aber sie kommen immer noch nicht. Wenn du nicht kommst, das ist in Ordnung. Gott wird ihn nicht zwingen. Er zwingt niemanden. Er hat einen freien Willen in dir geschaffen und er wird es respektieren. Sogar wenn du gefallen bist, Satan wird es nicht respektieren. Aber er muss. Darum kannst du dem Satan widerstehen. Aber wenn du ihm nicht widerstehst, dann bist du die ganze Zeit mit dem Satan. Wenn du ihm widerstehst, dann muss er von uns fliehen. Warum muss er fliehen? Weil er deinen freien Willen respektieren muss. Wenn du sagst, nein, geh weg von mir. Er rennt davon, er flieht. Aber wenn du sagst, ach Herr, ich bin so schwach, dann sagt Satan, Amen. Das stimmt, du bist so schwach. Ja, du bist wirklich schwach. Warum hat der Apostel Petrus gesagt, ja, widersteht dem Teufel und er flieht von euch? Ist nicht so schwierig. Denn dieser Wille, wenn Gott sogar deinen Willen respektiert, wie viel mehr der Teufel? Deswegen lerne, dem Teufel zu widerstehen. Sag nein. Geh weg von hier. Geh hinter mich. Nicht nur hinter mich, sondern ich werde dich zum Himmel treten wie ein Ball. Raus hier. Lerne wirklich das zu sagen. Der Herr möchte uns jedes Mal heilen, wenn wir zu ihm kommen. Wenn du willig bist und du wirklich geheilt werden willst, dann wird er dich heilen. Lob den Herrn. Wir haben so einen wunderbaren Gott. Aber Jesaja hat uns gesagt, dass sie es nicht wollen. Sie haben einen Halsstarrig. Aber sie wollen einfach nicht. Wenn du nicht willst, das ist in Ordnung. Der Herr wird Nebukadnezar schicken und wird dir Assyrer schicken und wird Titus schicken, den römischen Fürsten. Und viele von deinen Verwandten werden kommen und werden dich umarmen. Wir sind wirklich verwandt, meine geliebten Brüder. deine Verwandten, wenn nicht wirklich lieben? Stefan hat uns so klar gezeigt, die Verwandten werden dich lieben. Hört nicht nur auf die Botschaft, sondern wendet sie an. Nehmt es euch zu Herzen und erfahrt es. Diese ganze Gemeinschaft bringt gar nichts, wenn du es dir nicht zu Herzen nimmst und einfach vergisst. Gehst nach Hause und wenn du an die Ostküste gehst, ist es so kalt, alles ist gefroren. Dann, das ist es. Du wirst wieder stumpf. Und wenn die Konferenz vorbei ist, nein, du musst es kauen. Wie die Kuh, die wiederkäut, bringt es wieder zurück und kaut es wieder. Und hab Gemeinschaft mit dem Herrn und bete über dieses Wort. Sag dem Herrn, rette mich von meinem Cousin und meinem zweiten Cousin, Cousin zweiter Ordnung und Cousin dritter Ordnung. Es gibt so viele Cousins und mein Halbbruder und meine Halbcousins und mein Zwillingsbruder. Und meine Stiefmutter. Rette mich, ja. Und meine Stiefmutter. Oh, ich habe die ganz vergessen. Die Stiefmutter. Oh, Herr. Herr Jesus. Möge der Herr auch Gnade mit uns haben. Lass uns zu ihm kommen. Lass uns wirklich sehen und unsere Augen auf Zion richten. Denn der Herr wird Zion wiederherstellen. Zion ist so kostbar. Ja, wie unser Bruder gesagt hat, geh durch, schau Jesaja an und über 40 Mal ist Zion erwähnt. Irgendwie 94 Mal oder so ist es erwähnt. Wirklich. Zion ist in nur ein Wort, heilig. Es heißt Heiligkeit. Heiligkeit hat was mit seiner göttlichen Natur zu tun. Ist das, was am wichtigsten in der Beschreibung von Gottes Natur ist. Petrus hat sehr klar gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und natürlich ja, jagt er Heiligkeit nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wenn du nicht der Heiligkeit nachjagst, kannst du Gott nicht sehen. Gerecht zu sein ist nicht genug. Friede ist nicht genug. Aber Heiligkeit. Ja, gesegnet sind die Armen im Geiste, denn sie sollen Gott sehen. Möge der Herr uns Gnade, mit uns Gnade haben. Denke nur daran, in Zion müssen wir heilig sein. Um nach Zion zu kommen, brauchen wir Heiligkeit. Um da zu bleiben, ist auch Heiligkeit. Und daher muss die Priesterschaft auch heilig sein. Es ist eine heilige Priesterschaft. Lob den Herrn für die Priesterschaft. Und wie Sam mitgeteilt hat, was sehr wichtig ist, wie wir es praktizieren. den Aufbau von Zion, wie wir es aufbauen, ist durch den Weg der Priesterschaft. Diesmal, als ich in Korea war, habe ich sehr das Üben der heiligen Priesterschaft betont, damit wir qualifiziert sein können für das Königtum. Heute können wir kein König sein. Bist du ein König in Kalifornien? Geh nicht zu Leuten und sag ihnen, ich bin ein König. Du bist kein König. König wird im kommenden Zeitalter sein. Aber du bist natürlich ein Priester. Bist du ein begabter Priester? Ein fähiger Priester? Ein starker Priester? Was für ein Priester? Ein Heiliger. Zuallererst heilig. Weil wenn du nicht heilig bist, kannst du nicht königlich sein. Ja, heute musst du heilig sein. Warum ist es eine königliche Priesterschaft genannt? Weil die Priesterschaft wird dich qualifizieren, damit du königlich sein kannst. Königlich ist später, aber heute musst du heilig sein. Wenn du nicht heilig bist, dann bist du disqualifiziert. Auf jeden Fall disqualifiziert. Und durch die Gnade hat der Herr uns gezeigt, muss es erfahren, dieses Wort bezüglich der Feste, da können wir den Genuss erwähnen. Du musst es lieben. Du kannst nichts genießen, was du nicht liebst. Und was du nicht erfährst, das kannst du nicht genießen. Heute Morgen habe ich Mango genossen. Hast du Mango heute Morgen gegessen? Hattest du es zum Frühstück? Nein, aber ich habe nur über Mango nachgedacht. Ich habe drüber nachgedacht. Oh, das war so gut. Ich habe es mit meinen Augen gesehen. Ich genieße Mango wirklich. Du betrügst dich selbst. Dann bist du ein wirklicher Tor. Genießen heißt wirklich, dass du es schmeckst und du liebst es zu schmecken. Manchmal mögen die Kinder gern essen, was sie lieben. Wenn meine Enkel zu mir kommen, mein Honig war so voll, weil wir nicht so viel Honig essen. Aber wenn die Kinder kommen, dann ist es auf einmal schnell alle. Nach ein paar Tagen ist es alle. Das ist Genuss. Das ist wirklicher Genuss. Oh, ich liebe es, ihnen zuzugucken, wie sie genießen. Der Vater im Himmel freut sich so sehr, wenn wir Christus genießen, wie die Kinder den Honig genießen. Wunderbar. Unser himmlischer Vater wird sich so freuen, wenn wir diese Reichtümer genießen. Aber wie du gesagt hast, wenn du es nicht isst, was redest du über Genuss? Du hast es nicht mal geschmeckt. Aber die Feste, die sind zum Genuss. Aber du musst es lieben. Liebst du das Passalam? Aber wenn du den Geruch des Lammes nicht magst, manche Leute mögen den Geruch und den Geschmack nicht, deswegen essen sie kein Lamm. Ah, es ist ein starker Geruch. Aber für manche Leute ist es ein wirklicher Genuss. So wie die Durianfrucht. Für manche, die diesen Geruch nicht mögen, oh, die rennen davon. Aber für die, die Durian lieben, oh, es ist ein Wohlgeruch. Ich kann es schon von der Tür aus riechen. Willst du wissen, wo die Durian ist? Dann geh einfach dem Geruch nach. Es ist wunderbar. Es ist eine himmlische Frucht. Das ist Genuss. Wirklicher Genuss. Genuss ist etwas Wirkliches, etwas, was man anfassen kann. Die Feste sind für unseren wahren Genuss. Wir müssen es lieben. Wir müssen sehen, wie kostbar es ist. Und der Herr hat einen hohen Preis dafür bezahlt, dieses Fest für uns vorzubereiten. Und dann die Opfer vorzubereiten. Wenn du nicht weißt, wie du die Feste genießen kannst, dann weißt du auch nicht, wie du die Opfer vorbereiten kannst. Und eine weitere Sache, die ich gerne mitteilen will, und dann hören wir auf mit der Versammlung. Das ist das Allerwichtigste. Sogar in Jesaja hat betont die Opfer. Ihr bringt mir nicht meine Opfer, die Speiseopfer, mein Räucherwerk. Du kannst wirklich sehen, dass im Hebräer, wenn ich dich frage, wie ist der Herr hoch zum König, zum Thron gegangen? Ist er da hochgeklettert? Was hat ihn qualifiziert, auf dem Thron zu sitzen? Weil er gehorsam bis zum Kreuz war. Weil er nur dem Vater gehorsam war. Das Lamm Gottes. Um die lange Geschichte kurz zu machen. Alle diese Opfer vom Brandopfer, wie es steht, ich kam, nicht meinen Willen zu tun. Du hast mir einen Leib gegeben, damit ich den Willen Gottes tue. Darum kam der Herr in seinem ganzen Menschsein, um den Willen des Vaters zu tun. Der Herr sagt, keiner kann das Reich Gottes erben, der den Willen des Vaters tut. Daher ist das Brandopfer sehr wichtig. Und der Herr war qualifiziert, weil er so ein Leben gelebt hat. Stell dir vor, der Herr hätte nur den Willen des Herrn manchmal gemacht, wenn er sich so fühlt und wenn er eine Laune hat, das zu tun. Nein, er wäre nicht qualifiziert. Der erste Weg, um sich zu qualifizieren, ist das Brandopfer. Was ist die zweite Qualifikation? Wie liebst du sein Leben für den Vater? Du brauchst eine vollendete Menschlichkeit. Dafür brauchst du das Speisopfer. Das zweite Opfer ist die nächste Qualifikation für den Herrn, da zu sitzen. Kannst du dir vorstellen, er teilt den Thron mit seinem Halbbruder, mit Ismael, der auf dem Thron mit ihm sitzt, oder sein Zwillingsbruder, oder vielleicht die Stiefmutter, sagt, oh, ich will da auch sitzen. Natürlich nicht. Die Menschlichkeit des Herrn Jesus Christus durch Tod und Auferstehung hat er einen neuen Menschen hervorgebracht. Wofür hat er den vorgebracht? Ziehst du ihn an und ziehst den alten Menschen aus? Wenn du nicht den neuen Menschen anziehst, kannst du da nicht sitzen. Der Herr wird nicht mit dir dich auf dem Thron sitzen lassen, mit dem ganzen alten Menschen. Du denkst, du wirst mit ihm auf dem Thron sitzen? So wie wir heute sind? Als der alte Mensch? Was wirst du da tun? Ja, zieh den alten Menschen aus und zieh die neuen Menschen an. Das ist diese vollendete Menschlichkeit des Herrn. Dann mit dieser Menschlichkeit, was hat er getan? Er hat den Feind überwunden. Nur die Menschlichkeit des Herrn Jesus kann den schlimmsten Verführungen von Satan selbst widerstehen. Diese Herausforderung hat er widerstanden, nicht als Gott, sondern als Mensch. Seine Menschlichkeit ist vollendet und mächtig und überwindend. Seine Menschlichkeit konnte allen Versuchen widerstehen. Und als ein Mensch ging er durch alle Leiden und wurde durch Leiden vollendet. Du und ich, wir können es nicht. Wenn jemand nur was sagt, was uns Anstoß bereitet, dann explodierst du. Vielleicht explodierst du nicht äußerlich, aber innerlich explodierst du. Ja, du implodierst. Und es gibt einen Knall. Und beim nächsten Mal kommt es raus. Erst implodierst du und dann explodierst du. Unsere Menschlichkeit ist nicht qualifiziert, auf dem Thron zu sitzen, sondern der Herr in seiner Menschlichkeit ist durch alle möglichen Leiden gegangen. Lob Gott. Er ist qualifiziert. Er hat den Test bestanden. Brandopfer bestanden. Ja. Speisopfer und Sündopfer abgehakt. Der Friedensopfer sagt, ich und der Vater sind eins. Meine Güte. Und der Herr sagt, ich tue immer die Dinge, die dem Herrn wohlgefällig sind. Was ist mit mir und dir? Immer? Nicht immer. Manchmal? Wie viele Male? Wie oft am Tag? Wie oft in der Woche? Oh Herr. Ja. Darum brauchen wir das Friedensopfer. Mit dem Friedensopfer brauchst du die Macht der Auferstehung, weil der Tod, der zieht dich runter. Und für uns, wir nehmen die Liebe für den Frieden. Das ist das Schwingopfer. Du musst die Brust des Friedensopfers empfangen. Und dann brauchst du die Stärke, um Frieden zu machen. Darum brauchst du das Hebopfer von der Schulter, von dem starken Teil. Du brauchst für Frieden brauchst du Stärke und Liebe. Und dann hast du Frieden. Andernfalls gibt es keinen Frieden. Es ist nicht deine Stärke, nicht deine Liebe. Lob Gott. Darum brauchen wir Christus als Friedensopfer, damit wir qualifiziert sind, auf dem Thron zu sitzen. Und das, die wundervolle Sache, er kam, er ging zum Kreuz und hat sein Blut gegeben und hat das Übertretungsopfer vollbracht. Nur er konnte das Sündopfer und Übertretungsopfer vollbringen. Und das Ergebnis ist, dass der Herr sich selbst gegeben hat. Dieses Trinkopfer ist wirklich für uns. Und wir sollen auch dieses Trankopfer werden. Und es ist auch erwähnt in Offenbarung 5, wo Johannes emporgehoben wurde. Und das, er sah das kleine Buch, das Buch, niemand war würdig, die Schriftrolle zu nehmen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Was hat Johannes getan? Was war mit ihm passiert? Er hat geweint. Weinst du, dass wir nicht würdig sind, dass keiner von uns würdig ist? Weinst du, dass du nicht selber würdig bist? Weine nicht für andere. Weine für dich selbst. Johannes hat geweint, bitterlich geweint, nicht nur eine kleine Träne. Er hat sehr geweint. Warum? Weil keiner würdig erfunden war. Sogar er selbst. Du sollst nicht denken, dass er dachte, er war ein toller Apostel. Und dann haben sie jemanden gefunden, der würdig war. Da war einer. Es gibt nur einen. Darum habe ich heute Morgen gefragt, was macht ihn würdig, auf dem Thron zu sitzen? Was qualifizierte unseren Herrn Jesus Christus, auf dem Thron zu sitzen? Jetzt kannst du das beantworten. Die Priesterschaft wird uns qualifizieren. Lerne Christus als Brandopfer und Speisopfer und als Friedensopfer und ein Schwingopfer und Hebopfer vorzubereiten. Und wenn du dieses Friedensopfer erfährst, und dann ist es nicht nur ein Dankopfer, sondern ein freiwilliges
Gelübdeopfer.
Herr, ich möchte mich dir selbst geben. Ich gebe dir alles. Dann hast du ein Gelübde für ihn. Und dann hast du das Sündopfer und das Übertretungsopfer. Und wenn wir das genießen und erfahren und täglich vorbereiten und das beste Opfer für den Vater aussuchen, dann wirst du wie Paulus sein. Und dann wirst du wie Paulus sein, dass du sagst, es ist Zeit, dass ich mein Leben ausgieße und du bist bereit, für ihn zu sterben. Was für ein wunderbarer Weg der Priesterschaft. Darum sind wir auf dem heiligen Weg. Und heilige Priesterschaft ist der königliche Weg. Denke nicht, das ist ein einfacher Satz. Was ist der königliche Weg? Die heilige Priesterschaft ist der königliche Weg. Dass wir dies lernen und vollenden. Es gibt keine zweite Versammlung. In der zweiten Versammlung können wir Gemeinschaft haben, was immer ihr wollt. Aber lernt das. Der Herr hat uns den heiligen Weg gegeben. Und denke nicht, wenn du das praktizierst, die Feste im Geist, bereite diese Opfer. Und sag nicht, ich bringe ein allumfassendes Opfer. Sei spezifisch und lerne, das vorzubereiten und das Beste zu bringen. Wir können nicht weiter in Details gehen. Aber dies ist der Weg. Wenn wir dies tun,
werden wir ihm mehr und mehr gleichgestaltet. Der Weg der wahren Anbetung ist, es scheint auf der einen Seite, der Vater möchte diese Anbetung, das ist auch wahr. Und wisst ihr, warum er danach fragt? Weil es nicht nur für seine Zufriedenstellung ist, sondern in seinem Hinterkopf fordert er es, weil er weiß, es wird für dich, dich und mich. Es ist nötig für uns, dass wir es schaffen. Ist das so schwer? Gut. Lobt Gott. Amen.